Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid zum dritten Advent. Wir haben heute unseren vorerst vorletzten Sonntag Morgengottesdienst in diesem Jahr. Und weil nächsten Sonntag üben wir schon quasi, wie es sich anfühlt, Nachmittagsgottesdienst zu haben. Heiligabend 16 Uhr ist Gottesdienst. Ich hätte doch eine Bitte, all die, die vielleicht auf Facebook einen Account haben, ihr habt da festgestellt, da habe ich den Heiligabend-Gottesdienst als eine Veranstaltung markiert. Und wenn ihr das liken oder teilen oder was auch immer damit macht, das wäre klasse. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, keine Sorge, muss euch auch nicht interessieren. Nächsten Sonntagmorgen ist kein Gottesdienst. Wir haben dann am 31. einen Abschlussgottesdienst hier. Und dann im neuen Jahr starten wir Samstagabend 18 Uhr Gottesdienste. Und ich finde es hochspannend, wie die Reaktionen auch von Menschen sind, mit denen ich so darüber spreche. Für viele, die aus einer sehr christlichen geprägten Tradition kommen, die sagen, was? Sonntagmorgen kein Gottesdienst? Ist eigentlich ein totales No-Go. Das kann man doch nicht machen. Und für Menschen, die weniger aus einem christlichen Kontext heraus sind, die sagen, ach, das ist ja mal interessant. Und dann, ach, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Jetzt weiß ich nicht, was sind die Lehrerinnenversprechungen, die dann sagen, sie kommen dann nicht mehr, oder die sagen auf jeden Fall, sie gucken mal vorbei. Wir empfinden als Gemeinde und Gemeindeleitung, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, zu sagen, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann gehen wir halt als Berg zum Prophet, weil Gott sagt, dass wenn wir glauben, haben wir ins Senfkorn, dann lassen sich echt Berge versetzen. Sei du ein versetzbarer Berg, Teil unserer Gemeinde als Berg. Wir haben eine Predigtreihe, ich habe eine angefangen im Ende November. Es geht um die Endzeit, um dieses Jesus kommt wieder, Fragezeichen, kommt Jesus wieder? An was glauben wir Christen? Ist unser wöchentliches Zusammentreffen oder regelmäßiges Zusammentreffen mehr geprägt aus einer tollen, also weil wir so in der Vergangenheit schwelgen? Also von unserer Kindheit oder weil es die Tradition ist oder weil es einfach so alle Jahre wieder feiern wir die Jahreszeiten im christlichen Kalender. Oder ist unser Zusammenkommen, unser Christsein geprägt auf das, was ja noch kommen wird, auf die Zukunft? Und ein Aspekt, den ich ganz am Anfang gebracht habe, war, wir sehen sicher und es gibt keine Berechnung. Selbst Martin Luther hatte das ja irgendwann mal noch versucht, rauszufinden, wann kommt denn Jesus wieder und hat sich selber nicht an sein übersetztes Wort gehalten, weil es ja in Matthäus 24 heißt, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es, wann Jesus wiederkommt. Und die Frage ist, was macht diese Zeit, in der wir leben, mit uns selber? Ich finde es total spannend, wie Israel eigentlich wieder verstärkt in den Fokus der Medien gerückt wird. Ich finde es humorvoll, bis hin zu traurig, dass der Erdogan mit sämtlichen arabischen Ländern jetzt ausgesprochen proklamiert hat, Ost-Jerusalem ist die Hauptstadt von Palästina. A, gibt es den Staat gar nicht und B, sind es keine Fakten, sondern einfach nur Wunschdenken. Während was jetzt der Trump gemacht hat, man kann von ihm halten, was man will. Ich bin kein Trump-Fan, aber eigentlich hat er nur mal die Fakten benannt. Wo ist der Regierungssitz? Wo werden die Gesetze gemacht? Wo repräsentiert sich dieses Land? Es ist offensichtlich in Jerusalem. Und wir wollen da nicht weiter wegschauen. Aber was für eine aufgeheizte Stimmung. Lothar de Maizière möchte jetzt einen Antisemitismusbeauftragten in der neuen Regierung installieren, weil man doch schockiert ist, dass in Deutschland wieder Israel-Flaggen, selbst wenn sie selbstgemalte sind, wieder verbrannt werden. glaube, das ist sogar strafbar, selbst wenn ihr die deutsche Flagge, nicht? Ah. Es ist nur, wenn es einem Regierungsdings hängt, dann ist es wohl strafbar. Ja, das ist aber eine spannende Sache. Und in Chroniken heißt es von dem Stamm Issachar, dass es da 200 Männer gab, die ein Gespür für den Lauf der Geschichte hatten und wussten, was zu tun war oder was das Beste für Israel war. Und ich wünsche mir für uns als Christen in der heutigen Zeit, dass wir eben genau diese Dinge, dass wir ein Gespür für den Lauf der Dinge haben und zum anderen wissen, was zu tun ist. Wir haben in der vorletzten Woche, hatte ich hier weitergemacht, und ein Statement war, uns muss klar sein, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Ob uns das passt oder nicht, ob wir meinen, das ist erst in ferner Zukunft oder vielleicht morgen, das wissen wir nicht. Aber die Bibel spricht ganz klar davon, dass Jesus so eines Tages wiederkommt. Wir haben interessante Entwicklungen und da überschlägt sich ja auch irgendwie die Nachrichten. Eine markante Sache, die erst jetzt möglich geworden ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ist, dass durch die weltweite Satellitentechnologie die Menschen Anteil nehmen können, was irgendwo auf einem Punkt der Erde passiert, und alle anderen können es zeitgleich sehen. Das ist relevant, weil es eben der Offenbarung an manchen Stellen gesagt wird, dass dieses möglich sein wird, und das kam erst in den letzten Jahren in die Möglichkeit. Das zweite ist, dass es am Ende der Zeit möglich ist, Finanzströme so zu steuern, dass man Menschen am Kaufen und Verkaufen ausschließen konnte. Und hier in Offenbarung, ohne jetzt so weiter darauf eingehen, da wird das unter anderem auch von Menschen benannt, die sich nicht dem großen System hingeben, sondern auf Gott vertrauen. Und die können von Zahlungsströme ausgeschlossen werden. Und was bringt dir das, wenn du theoretisch Geld auf irgendwelchen Konten hast und du kannst gar nichts mehr kaufen oder verkaufen? Und auf einmal merken wir, Junge, das wird dann aber echt eine spannende Sache. Aber gerade mit den ganzen Bitcoins und Kryptowährungen, wie das Ganze heißt, wird manchmal dachten welche so, oh, mit dem Euro oder was kommt jetzt für eine Weltwährung, das wird noch wahrscheinlich ganz anders werden in wenigen Jahren. Da können wir uns noch gar nicht vorstellen, was es bedeutet. Und ein drittes Spannendes, was geschehen muss, bevor Jesus wiederkommt, ist, dass das Evangelium bis an die Enden der Erde gepredigt wird. Und da sind wir an einem Punkt, dass er von den 7000 gesprochenen Sprachen noch 1600 Sprachen auf der Welt noch keine Bibelübersetzung haben, da gibt's in diesen Sprach- und Volksgruppen noch keine christliche Gemeinde und insofern also noch keinen Missionar, der dort ausgesandt ist. Aber dass die verschiedenen Missionsgesellschaften und Bibelübersetzungsorganisationen, wie unter anderem auch Wycliffe, da das Ziel ausgesprochen hat, bis 2025 möchten sie zumindest ein Projekt in jeder dieser Sprachen starten. Das ist ein sehr sportliches Ziel. Aber auf jeden Fall sind wir dem so nah und so greifbar nah wie noch nie. So, was soll das Ganze eigentlich mit uns machen? Einmal haben wir gesagt, die Wiederkunft Jesu sollte uns trösten, weil wir merken, dass manche Menschen es echt schwer in ihrem Leben haben. Die Herausforderung, dass das Leben an sich ist sowas von unfair und schwierig und herausfordernd. Und ja, wir in Deutschland jammern auf extrem hohem Niveau. Und trotzdem merken wir, dass wir uns leicht ungerecht behandelt fühlen, aber wir können uns trösten. Jesus kommt wieder und es wird, wenn er wiederkommt, mal kein Schmerz mehr, kein Leid mehr, keine Träne mehr geben, weil Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Und wir können dann echt uns auch entspannt zurücklehnen und sagen, Jesus, das waren echt harte Zeiten, durch die ich gegangen bin, aber jetzt bin ich am Ziel. Das Zweite, was es mit uns machen sollte, Jesu Wiederkunft sollte uns dazu bringen, darauf uns vorzubereiten. Und manch einer denkt sich, Mensch, David, du hast in den letzten 11 Jahren so wenig über die Wiederkunft Jesu gepredigt. Offensichtlich hat die Bibel da nicht so viel darüber zu sagen. Wisst ihr, dass es über 300 Hinweise über die Endzeit und die Wiederkunft Jesu allein im Neuen Testament gibt? Dass es von den 260 Kapiteln im Neuen Testament in 216 Kapiteln um die Endzeit oder Wiederkunft Jesu gibt und dass von den 27 Büchern, das das Neue Testament umfasst, das ist der Hebräerbrief, der Philipperbrief, Galater, Epheser, Thessalonicher, Timotheus, Titus, die Apostelgeschichte, Römer, Offenbarung. Von all diesen verschiedenen Büchern wird in 23 der 27 Bücher über die Endzeit und die Wiederkunft Jesu gesprochen. Gott hat also sehr viel darüber zu sagen und drum hat sich's einfach auch mal gelohnt und angeboten, in dieser Advents- und Vorbereitungszeit auch darüber mal uns zu positionieren, weil Gott möchte, dass wir vorbereitet sind. Da heißt es nämlich in 1. Thessalonicher 5, Vers 1, nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird. Denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wie eine Frau von der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Und dann wird es kein Entkommen geben. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Ein weiteres, was es mit uns machen sollte, ist, dass die Wiederkunft uns auf das Wesentliche fokussieren soll. Jesu Wiederkunft sollte uns auf das Wesentliche fokussieren. 1. Thessalonicher 5, Vers 5, denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages, wir gehören nicht in die Finsternis noch der Nacht, seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen, bleibt besonnen und nüchtern. Gott möchte, dass wir bereit sind. Wie viel Lebenszeit hast du noch voraussichtlich vor dir und was gedenkst du damit zu tun? Mein Vater hatte, als er 50 geworden ist, so leichtfertig in der Gartenparty so dieses so resümiert, ja, 50 ist ja quasi so wie die Hälfte vom Leben rum. Und wir Kinder haben ihn da die letzten 34 Jahre drauf festgenagelt. Hättest du, frag einen und meine Geschwister, wie alt wird eigentlich dein Vater? Wir haben gesagt, er wird 100. Jetzt ist er 84 und er hatte die letzten Tage mit aller Deutlichkeit gesagt, Leute, was ich damals gesagt habe, das habe ich halt nur mal so gesagt. Lasst mich da auch los. Ich glaube, ich möchte gar nicht so alt werden. Ich möchte eigentlich. Und die Frage ist dann mit 84, okay, wie viel Lebenszeit hast du noch und was gedenkst du damit zu tun? Ich möchte es uns fragen, wie viel Lebenszeit hast du und was gedenkst du damit zu tun? Wir sollten, und jetzt ist die Frage, was sollten wir tun? Erstens, und so jetzt steige ich quasi in die heutige Predigt ein, wir sollten klar denken. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Besonnen, selbstbeherrscht und nüchtern bei klarem Verstand, dass wir beten können. Beten ist, ja, wir beten an manchen Stellen des Vater unser und wie schnell sind wir dabei, Gebetsanliegen zu sammeln, die wir denn, so wer hat noch was, wofür wir bitten können, das ist so wie wenn jetzt so Gott der Automat ist, na, was würdest du denn gern hier aus dem Automat ziehen? Dann gucken wir mal, wie viele Gebete du oben reinstecken musst, dass du unten dein Leckerli rauskriegst. Beten sollte uns eine Transformation, in uns eine Transformation der Realitäten bringen. Dass wir aus den irdischen Realitäten zu himmlischen Realitäten durchbrechen. Wisst ihr, dass Gebet nicht ist, wir informieren Gott nicht über den Zustand der Erde, sondern im Gebet informiert Gott uns über den himmlischen Zustand, den er sieht. Das ist was völlig anderes. Das bedeutet, wenn wir nämlich an dem Punkt sind zu sagen, Gott, mein Problem ist groß und du bist klein in meiner Situation, dann würde Transformation Folgendes bringen. Mein Problem ist groß und Gott ist klein. Mein Problem ist groß und Gott ist klein. Mein Problem ist groß, Gott ist klein, mein Gott ist groß, mein Problem wird immer kleiner. Mein Gott ist groß, mein Problem wird immer kleiner. Mein Gott ist fantastisch groß. Da ist mein Problem nichts dagegen. Merkt ihr diese Transformation, die passiert, wenn wir beten? Dem Reinhard Bonnke wurde ja manchmal schon gesagt, in Afrika, das ist ja alles echt nur Zufall mit den ganzen Wundern und was da passiert, wenn da Menschen auf einmal berichten, dass sie anfangen wieder zu sehen und die Krücken wegschmeißen und so weiter. Und Reinhard Bonnke sagte, es ist doch interessant, dass die Zufälle zunehmen mit dem Maße, wie wir mit Beten zunehmen und dass diese Zufälle abnehmen, wenn wir aufhören mit Beten. Ich glaube, dass wir als erste und richtige und wichtige Adresse im Gebet bei Gott sein können. Nicht um ihm zu sagen, wie der Zustand der Erde ist. Den kennt er, der kennt auch deine und meine Situation. Aber dass wir uns von Gott informieren und füllen lassen, was ist dein Gedanke darüber? Klar denken, was zu tun ist, und da sagt Petrus, besonnen und selbstbeherrscht, nüchtern, bei klarem Verstand, nämlich damit wir beten können. Zweitens, wir sollten Wert auf Beziehungen legen. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was ist das, was wirklich Bestand hat? Und worin investieren wir unsere Zeit? Und wenn du Gott fragen würdest, was ist das Wichtigste? Dann wird Gott sagen, es sind Menschen. Es sind Menschen. Es sind Menschen. Es sind Menschen. Menschen können uns sowas von auf den Keks gehen. Und wir sind gern bereit, hinter uns die Türe zuzuschließen, Menschen aus unserem Leben auszusperren oder haben das auch schon erlebt, dass wir ausgesperrt wurden und isoliert. Und es gibt, ist so traurig, Deutschland ist mittlerweile ein Land mit lauter Single-Haushalten, weil Menschen mit Menschen gar nicht mehr zurechtkommen. Moderne offene Ehen funktionieren nach dem Motto, wir kommen zusammen, wenn wir uns so verstehen, aber sonst hat auch jeder seinen eigenen Raum und seine Wohnung und kann sich darin verstecken, zurückziehen. Wert auf Beziehungen legen. Menschen sind, und warum wissen wir, dass Menschen so wichtig sind? Weil Menschen die einzigen sind, die in sich etwas Ewiges, eine ewige Seele haben und gerettet werden können. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Alles, was wir außer von Menschen uns wichtig ist und wir sammeln, das passt alles nicht in deinen Sarg rein später. Das kannst du nirgends hin mitnehmen. Die Pharaonen haben das nur versucht, ihre Vermögen mitzunehmen in spätere Sphären. Die haben richtige Schiffe und Schätze und Dienerschaften mit in ihre Pyramiden mit eingeschlossen, weil sie davon ausgingen, wenn es weitergeht, will ich ja recht gut versorgt sein. Das Einzige, was wir mitnehmen können, sind Menschen. Drum sind uns Menschen nicht egal. Drum wollen wir in unserer Gemeinde auch bereit sein, uns auf Menschen einzulassen, auch auf neue Menschen einzulassen. Drum wollen wir über unsere Gottesdienste und über unsere Kleingruppen, die wir ab nächstes Jahr auch ganz neu starten möchten, wir möchten einen Zugang zu Menschen bekommen. Ich habe einfach festgestellt in den letzten Jahren wieder neu bestätigt, dass anonyme Personen und Persönlichkeiten sich nicht hier ins Gospelhaus hinein verirren über die seltensten Wege. Sie kommen dann, wenn sie eine Handreichung von uns erfahren. Und wir sind da manchmal so wie mit Blindheit geschlagen, weil wir die Menschen um uns herum nicht wahrnehmen oder nicht bereit sind, auf sie zuzugehen. Wir wollen das, aber das ist ein Entschluss, nicht weil wir das wollen, weil wir merken, das will Jesus. Wir wollen Menschen erreichen, die wir bisher noch nicht erreicht haben. Und wir brauchen einander, dass wir nicht auf alles, wir sind nicht aufs Alleinsein angelegt. Wer kann deine blinden Flecken sehen und schützen, wenn du allein bist? Unsere Tochter Jana hat jetzt gerade letzte Woche beim Hautarzt zwei solche unangenehme Leberflecken weggelasert bekommen. So am Rücken hinten, dort wo so die Klammer irgendwie ist. Und jetzt kommt sie dann morgens und sagt, Papa, kannst du mich da verarzten? Und dann mache ich das alte Pflaster runter, frische Salbe drauf, Pflaster hin. Das funktioniert nur, wenn ich mich auf Menschen einlasse. Sie könnte sich das selber gar nicht machen. Wer darf in deinem blinden Fleck dich verarzten? Oder wo bist du bereit, dich auch anderen zur Verfügung zu stellen, um sie vielleicht zu tragen, zu schützen, der deine blinden Flecke und gegenseitig Schutz bietet. Wenn wir das nicht gut verarzten würden, wenn wir die einfachsten Regeln der Hygiene nicht beachten würden, dann würde das sich zu was ganz Schlimmes entzünden und wer weiß, was daraus vielleicht an eitriger Lebensbeeinträchtigung passieren könnte, nur weil wir die ersten, wichtigsten, kleinen medizinischen Hygienevorschriften nicht beachtet hätten. Wie oft sind manchmal große Probleme, die in unserem Leben da sind, hatten eigentlich als kleine Probleme angefangen, wir haben sie ignoriert oder wir haben sie beim anderen ignoriert. Menschen, Gott sind Menschen nicht egal. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, aber Menschen haben mich so oft und so sehr verletzt. Ja, weißt du, wie oft du Menschen schon verletzt hast? Das gehört zu einem Zusammenleben dazu, dass wir echt merken, wir sind uns gegenseitig auf die Füße getreten. Die Dani und ich, wir sind seit ein paar Monaten im Paartanz dabei, was ich der schon auf die Füße getreten bin. Ich mache das ja nicht mit Absicht und ich versuche mich echt da hineinzubegeben und dass wir da aneinander vorbeilaufen. Aber wenn wir jetzt sagen, das funktioniert mit uns nicht mehr, wir müssen wohl getrennte Wege gehen, wir würden die Harmonie und das Schöne eines erfolgreichen Tanzes gar nicht erleben. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. In Prediger 4, Vers 10 heißt es, fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wehe dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist keiner da, der ihm aufhilft. 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Denn Liebe deckt der Sünde Mengen zu, seid gastfrei untereinander, ohne murren. Es ist so wichtig, dass wir in Beziehungen investieren. Zu unserem eigenen Vorteil oder Schutz und zum Vorteil oder Schutz der anderen, des anderen. Ja, und das ist tatsächlich so. Fremde Menschen sind uns erstmal wirklich fremd. Bei Kindern merkt man das, die riechen dann auch ganz anders, die haben auch ganz andere Macken und dann könnte man sich da stören. Oder ist es nicht so, dass wir uns echt auch auf andere einlassen dürfen und sagen, ja, wer weiß, wie ich damals eigentlich war oder gewesen wäre, wenn mich nicht jemand liebevoll an die Hand genommen hätte und mit mir Wegstrecke gegangen wäre. Ihr Lieben, ich glaube auch in Gemeinde, es gehört echt zum Alltag dazu, dass man sich verletzt. Und wir haben sicher manchmal einen, der mehr so der Rabauk ist oder vielleicht der Salopp, der im Porzellanladen ungeschickt umeinander geht. Aber wenn wir da uns trotzdem aufeinander einlassen und sagen, hey, wir möchten uns auch manchmal mit unseren Marotten aushalten, was für eine starke Dynamik, was für eine starke Perspektive. Die Geschichte, die Heilsgeschichte Gottes mit dem Volk Israel war immer, dass sie sich in der Einheit miteinander unterwegs begeben haben und manchmal der Stärkere für den Schwächeren da war. Und zum Dritten, wir sollten, also erster Punkt, den ich heute Morgen gesagt habe, ist, wir sollten klar denken und bereit und nüchtern sein fürs Gebet. Zweitens, wir sollten Wert auf Beziehung legen, weil Menschen, das ist, was Gott echt in Ewigkeitswert gegeben hat. Und drittens, wir dürfen und sollen einen Unterschied machen. 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei oder Vielschichtigkeit der Gnade Gottes. Wenn jemand rede, rede es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tut es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen wird. Gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dient einander. Das hat was mit zu tun mit, hey, wo kann ich einen Unterschied in dem Leben meiner Mitmenschen machen? Wo kann ich einen Unterschied sein in der Gesellschaft, in der ich bin? Wo kann ich einen Unterschied in der Gemeinde sein, in der ich bin? Macht es etwas aus, ob ich da bin oder nicht? Ich glaube, manchmal denken wir so gering von uns, denken, es ist ja eh egal, ob ich da bin oder nicht. Nein, du fehlst, wenn du nicht da bist. Dein Platz, nicht weil du uns den, weil du denkst, ja, dann nehme ich ja schon anderen den Platz nicht weg, aber es ist dein Zugehen vielleicht auf Menschen, es ist deine Dienstbereitschaft. Gott hat dir bestimmte Begabungen gegeben, die relevant sind, dass Gemeinde Jesu funktioniert, hier am Ort funktioniert und dass wir einen Unterschied in unserer Gesellschaft machen. Jemand sagte mal, ey, es muss doch einen Unterschied machen, ob du einen Raum betrittst oder nicht, und zwar einen Unterschied zur Ehre Gottes und zum Positiven. Ich fand überraschend, wie die Barbara Becker, das ist die Ex-Frau von Boris Becker, ehemaliger Tennisstar Deutschlands. Ich saß damals vor dem Fernseher, ich glaube, das war 1987 oder 86, als der Boris Becker mit 17 Wimbledon gewonnen hat. Das wichtigste Tennisturnier der Welt. Und so ein kleiner, unbekannter, rothaariger Deutscher hat dieses Turnier gewonnen und auf einmal war sein Leben nicht mehr dasselbe. Der hat in seinem Leben offensichtlich viel Fehler gemacht und ich erzähle euch mal ein Geheimnis. Wir alle sind ungefähr 60 Millionen Euro reicher wie Boris Becker. Also ich finde, das ist ziemlich viel. Ist das nicht cool? Wusstest du, dass du 60 Millionen Euro mehr hast wie Boris Becker? Und der, über den sagte aber seine Frau, seine Ex-Frau, musste da nicht in eine Schlammschlacht gehen oder so, die sagt, wenn Boris Becker den Raum betritt, dann ändert sich die Atmosphäre, weil er so ein gewinnendes Wesen hat. Dann dachte ich mir, das ist ja der Hammer, wie die Ex-Frau das über ihn sagen kann. Was würde denn Menschen über dich sagen? Was passiert, wenn du den Raum betrittst? Wird es denn dunkler oder heller? Ich glaube, wenn Jesus in unserem Leben ausstrahlen darf, dann dürfen wir einen Unterschied machen. Und dient einander, sagt Petrus, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter, der mancherlei Gnade Gottes. Dienen, da habe ich keine Zeit dafür. Mit der Gabe, die ich empfangen habe, ich habe doch nichts. Ich kann doch eigentlich nichts Besonderes. Da gibt es andere, die können das alle viel besser. Ja, aber die machen es vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es echt an dir dein Part. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der eigentlich extrem viel kann. Der auch von sich selber überzeugt ist, dass er im Kulturellen, im Schöpferischen, in den Begabungen, journalistisch, kreativ, intellektuell, mir in vielem bei weitem überlegen ist, aber eigentlich nicht bereit ist, einen Unterschied zu machen und sich nicht einbringen kann. Vielleicht ist er manchmal Genie und Wahnsinn auch sehr nah beieinander, aber Gott gebraucht einfache Menschen wie dich und mich mit ihren Fehlern, die anderen diese vielleicht die Tür öffnen, den Blick weiten, die Hoffnung vermitteln und einen Unterschied machen. Leute, es geht nur um Jesus. Und ich glaube, wenn wir so Gemeinde auch in 2018 schauen, welche Perspektive haben wir, welche Möglichkeiten haben wir, welche Ressourcen hat Gott uns anvertraut, dann möchte ich uns echt zurufen, lass uns für den Himmel leben und nicht für die Erde. Viele sagen, heutzutage reicht ja ein Job schon gar nicht mehr aus, wir brauchen einen zweiten, um unseren Lebensstandard mit das Smartphone, der dritte Urlaub, ein doch größeres Auto geleast oder sonst irgendwie. Wir leben für so viele irdische Dinge, die uns das Leben irgendwie oder unser oder manche leben für ein Leben vor dem Tod, nach der Rente, nach dem Arbeitsleben. Aber leben wir auch für das Leben nach dem Tod? Lass uns für den Himmel leben. Lass uns für die Wahrheit einstehen. Mach keine faulen Kompromisse. Das ist echt manchmal so herausfordernd, so schwer. Und ich glaube, da dürfen wir echt weise sein. Nicht wie die Gesetzlichen rumrennen und so und alles falsch und blöd halten und Kino ist nichts oder das ist nichts und das ist nichts. Aber auch für die Wahrheit und Klarheit einstehen. Du weißt selber, wo du vielleicht empfunden hast, wow, da habe ich echt einen faulen Kompromiss gemacht. Das war so nicht in Ordnung. Und lass uns das Evangelium predigen. Mit und ohne Worte. Verpasse keine Gelegenheit. Ich war vor 2 Wochen für 2 Tage am Bodensee. Einerseits eine Familienfeier. Mein Onkel ist 70 geworden. Andererseits wollte auch mein Vater uns so als Kinder beieinander haben. Da meine Mutter ja auch gesundheitlich, so auch mit einer angehenden Demenz, immer schlechter geht, hat gesagt, komm, das können wir auch gerade zusammenpacken. Und ich habe dann beschlossen, war halt irgendwie nicht anders möglich, okay, ich fahre allein runter, ohne Familie. Und dann dachte ich, ja, aber allein da runterfahren ist eigentlich echt langweilig. Gut, ich könnte mir ganz viele Predigtkassetten oder CDs nur mitnehmen. Aber dann dachte ich, nee, eigentlich eigentlich könnte ich doch über die Mitfahrzentrale meine Fahrt anbieten. Kann man heutzutage im Internet ganz bequem machen. Beim Runterfahren, das war zu kurzfristig, hat sich niemand gemeldet für die Fahrt vom Bodensee hierher. Hat eine Frau, 64-jährige Frau, sich gemeldet, die von Ravensburg nach Würzburg mitfahren wollte. Und zuerst dachte ich so, oh, jetzt nehme ich da eine Frau mit, welche Ebene haben wir denn? Wie können wir reden? Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Auf jeden Fall war das denn so der Hammer, wie wir im Gespräch waren. Ich habe sie gefragt, was sie denn jetzt macht und warum sie beruflich dort unten ist und so, und kam auf ihren Job und was sie so in ihrem Leben schon gemacht hat. Und irgendwann fragte sie, und was machen Sie beruflich? Und ich so, ich bin Pastor. Aha, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Und wir hatten auf einmal so ein geniales Gespräch über Gott, über Vergebung, über... Irgendwann fragte sie mich, und was treibt sie denn an? Was gibt ihnen die Kraft, weiterzugehen? Und ich habe gesagt, das ist der Heilige Geist. Ich bete in Sprachen. Ich glaube, dass die Kraft Gottes in und mir... Und die, so, als wir dann so schon an Feuchtwagen vorbeigefahren sind, so irgendwann sagte sie, ich glaube, ich muss auch mal in so eine freie christliche Gemeinde gehen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, da gibt's ja Kitzingen, das weiß ich, und Ilmensee, das weiß ich auch, den kenne ich sogar und so. Ach ja, echt? Und irgendwann haben wir schier, oh, da ist ja schon die Ausfahrt, muss ich raus. Und dann hat sie danach mir per SMS sich herzlich bedankt für dieses Gespräch, und in meiner Bewertung steht drin, hat sie geschrieben, wir hatten uns so viel zu erzählen, ich wünschte, wir wären noch weitergefahren miteinander. Und ich dachte mir, hey, diese Gelegenheit hätte ich echt auslassen können oder nutzen. Ich glaube, dass Gott dir Kreativität schenken kann, wie du mit Menschen ins Gespräch kommen kannst, warum du ein Unterschied bist. Manchmal sind wir nicht das große Vorbild, weil bei uns alles perfekt läuft. Das wäre eine Illusion. Sondern ich glaube, wir sind da das große Vorbild, wenn bei uns Dinge eben nicht perfekt laufen und die Menschen sehen, wie wir damit umgehen. Haben wir das verstanden? Es geht nicht darum, auf der Suche nach einem perfekten, glücklichen Leben zu sein, sondern glücklich zu sein auf dem Weg, den wir gehen. Und bei all den Herausforderungen, und wisst ihr, es geht uns doch genauso, da machen wir mit als Ranger eine Weihnachtsfackelwanderung in Babenhausen, und an dem Tag regnet es den ganzen Tag. Da könnten wir echt gefrustet sein. Da kommt doch denn keiner. Warum machen wir das? Gott, wusstest du das nicht? Haben wir dich nicht informiert, dass wir jetzt diese Veranstaltung haben? Wieso ist es so? Oder ist nicht gerade auch das dann ein Trost für Leute zu sagen, hey, da lassen wir uns jetzt nicht... Die Bibel spricht davon, es regnet über den Gottlosen wie über den Gottesfürchtigen. Also halten wir das auch aus. Wir halten auch aus, wenn wir uns von der Kommunalpolitik benachteiligt fühlen oder wenn wir merken, das Leben ist ungerecht. Die Ämter bewilligen uns weder Gelder noch irgendwelche Kosten, die sie übernehmen. Und wie gehen wir denn damit um? Gott will uns herausfordern, dass wir einen Unterschied machen. Warum? Weil Jesus kommt eines Tages wieder. Und das ist auch das, dass wenn Jesus wiederkommt, was macht es mit uns? Und es gibt so ein toller alter Gospelsong, der heißt ja, wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass uns auch dabei sein. Und mein Papa mit seinen 84, der hat schon vor Jahren gesagt, wenn er mich mal zu Grabe tragt, dann möchte ich, dass dieses Lied bei mir gespielt wird. Ja, wenn der Herr einst wiederkommt, dann wollen wir dabei sein. Oh, when the saints go marching in, I wanna be in that number. Und wir wollen das jetzt miteinander singen für den Fall, dass ihr irgendwann mal in den nächsten 16 Jahren bei der Beerdigung meines Vaters dann mit anwesend werdet, dass ihr mitsingen könnt. Oder Noch viel mehr wäre es mir ein Anliegen, dass wir, wenn wir das singen, uns das nochmal so Revue passieren, was wir jetzt gehört haben. Wenn Jesus wiederkommt, was macht es mit mir? Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, mit meinem Leben, mit meiner Restlebenszeit habe ich eigentlich bisher auch viel Zeit vergeudet. Für Dinge, für die es sich eigentlich gar nicht lohnt zu leben. Aber ich möchte da am Ende dabei sein. Und dann kann ich dir zurufen und sagen, heißt es, die Arme Gottes stehen offen jedem Menschen. Der, der schon über Jahre irgendwo hier und da mal in Gottesdienst geht oder auch mit den Menschen, die ganz neu jetzt sagen, ich möchte in Gemeinschaft mit Gott leben. Ich möchte den Frieden Gottes in mir haben. Ich möchte die Ewigkeit mit ihm verbringen. Halleluja. Lass uns doch mal aufstehen miteinander. Ich möchte beten und dann singen wir dieses Lied. Jesus, ich glaube, dass du in deinem Wort uns so viel zugesprochen hast, was wir als Kinder Gottes, als Christen echt noch gar nicht in Anspruch genommen haben. Jesus, in deinem Namen, ich will echt hier einen Pflock einhauen und sagen, Jesus, das Gospelhaus in Babenhausen soll ein Leuchtturm sein, Salz und Licht für Menschen, die dich noch nicht kennen. Jesus, ich glaube, dass es gut ist, wenn wir bereit sind, wissen, worauf es ankommt, im Gebet uns von dir informieren lassen, was du vorbereitet hast, dass wir uns von dir auch gebrauchen lassen und Jesus, dass wir bereit sind, einen Unterschied zu machen. Und ich will dir zurufen, wenn du Gott so noch nicht persönlich kennengelernt hast, lass heute Morgen Raum für Begegnung mit ihm und erlaube ihm, in dein Leben hineinzukommen und als Herr deines Lebens Dinge in Transformation zu bringen, dass die Probleme in deinem Leben kleiner werden und dein Gott immer größer wird. Und so wir auch dann gemeinsam voller Zuversicht und Freude mit noch vielen anderen diesen Song singen können. Ja, wenn der Herr einst wiederkommt, dann lass uns auch dabei sein. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus.